Diese Predigt hat den Titel Ein dunkles Kapitel. Manche Christen sind ja überrascht, wann sie noch nicht lange in der Bibel lesen, weil sie entdecken, dass deren Inhalt so ganz anders aufgebaut ist, als sie gemeint haben. Ja, was haben wir denn erwartet? Ein umfangreiches Religionsbuch mit einer Aneinanderreihung von Verhaltensmaßregeln, die 10 Gebote und mehr als 600 weitere? Haben wir ein Reglement erwartet, das Vers für Vers ordnende Lebensweisheiten enthält, sozusagen ein Gebot nach dem anderen, ein Korsett für unsere Seele, 1800 Seiten und mehr, die ein unerreichbar moralisch hochstehendes Ziel beinhalten? Eines ist sicher, nahezu jeder Leser der Bibel kommt zu dem einen Schluss, ich hätte das so nicht geschrieben. Und nicht viel später folgt dann auch die Erkenntnis, das kann überhaupt kein Mensch geschrieben haben, denn da stehen Dinge, die dem Menschen nicht gefallen, die hätten wir so nicht aufgezählt und auch nicht so dargestellt. Hätte der Mensch die Bibel geschrieben, dann wäre daraus ein heroisches Religionsepos geworden, eine methodische Anleitung zum Gutsein, ein Denken von unten nach oben in farblich abgestufter Hierarchie des Menschen und seinem Klerus und oben drüber ein passender Gott oder gleich mehrere für viele Bedürfnisse. Man war seit dem Sündenfall immer unterwegs dahin. Im antiken Babel hat sich die Menschheit schon dieses himmelhohe Ziel gesteckt und im selben Geist Babels will man es heute auf internationaler Basis erreichen, eine Welteinheitsreligion. Was dabei stört, ist die Bibel. Und wer stört, sind jene Menschen, die sie als Gottes Wort uneingeschränkt akzeptieren. Die Welt kann sich zwar neben ihren Religionsstiftern auch das eine oder andere Bibelwort auf die Fahnen heften, um ihrem humanen, sozialen und religiösen Bestreben auch einen christlichen Anstrich zu geben, was aber nur weiter zum allgemeinen Schaden der Menschheit gereicht, den jede Religion und jede Art von Religion verursacht. Aber weil die Bibel tatsächlich Gottes Wort ist, nimmt der natürliche Mensch ja gar nicht an, was der Geist Gottes ihm zu sagen hat. Es ist dem natürlichen Menschen eine Torheit. Er kann es gar nicht erkennen als Gottes Wort, weil es geistlich beurteilt werden muss. Und dazu ist er von sich aus nicht in der Lage. So steht es in 1. Korinther 2,14. Gott allerdings redet den Menschen immer noch an. Und wer ein Ohr hat zu hören, der hört ihn wohl. Und der bekommt, mehr und immer mehr, wenn er bleibt und sich als verlorener Sünder sieht und gerettet werden will. Denn wer den Namen des Herrn Jesus Christus anruft, der wird auch gerettet. Und er beginnt dann das Wort Gottes zu verstehen, weil der Geist Gottes beginnt, es ihm aufzutun. Und es hindert diesen Menschen dann allerdings immer noch nicht, sich vieles im Wort Gottes anders zu erwarten, von sich aus anders zu deuten, als es da steht, weil ja jeder Mensch von seiner fleischlichen Natur her eine religiöse Ader hat, die dem Geist Gottes entgegengesetzt ist. Zum einen versucht er dann, und das ist das Schlimmste, das ist das Antichristentum schlechthin, selber gut zu sein, anstatt dass er völlig auf die tätige Gnade seines neuen Eigentümers, seines Retters und Heilers Jesus Christus setzt und nur mehr aus dem Glauben an ihn lebt, das heißt aus der Abhängigkeit von Christus, der in den Seinen wohnt, und sie, die Gläubigen in Christus, wohnen. Anders wäre es ja gar nicht möglich, das neue Leben. Und zum anderen idealisiert er jetzt alles, weil er ja gläubig geworden ist. Er erwähnt sich selber in einem schier unanfechtbaren Zustand und meint, dass er nun auf allen Linien hier auf Erden geschützt und heil geworden sei. Er beherzigt noch nicht ernsthaft das Wort, das Gott ihm sagt, im 1. Korintherbrief, im Kapitel 10, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Und oft muss ein Christ in jahrelangen bösen Erfahrungen erst zutiefst inne werden, dass das Heil ausschließlich in Christus liegt und keineswegs in ihm, dem Gläubigen selber. Und erst langsam beginnt er dann zu begreifen, warum die Bibel so geschrieben ist, wie sie ist. Als ein lebendiges Wort Gottes und nicht als leblose, gesetzmäßige Satzungen. Vor allem aber, was immer im Wort Gottes steht, das zielt hin auf den Sohn Gottes. Und das Schlüsselwort zum Verständnis lautet, in ihm, in Christus. Und das tut Gott dem Menschen auf, in den er seinen Geist gelegt hat. Der natürliche Mensch kann das nicht verstehen, der geht daran vorbei. Der Gerettete aber, der in Christus nun als Kind Gottes angenommen ist, der findet im Wort Gottes das tägliche Brotfuhr, das ihm zur Speise wird, so oft es empfängt. Und je mehr er darin geübt ist, desto weniger wundert er sich, wie diese Speise von Fall zu Fall gestaltet ist. Allemal aber zu Gottes Ehre und zum Heil seiner Kinder. Der nun vor uns liegende Text ist ein trauriges, aber sehr lebendiges und deutliches Beispiel dafür, was Gott uns zu sagen hat, wenn wir hören wollen und hören können. Es ist dies mittlerweile die 7. Predigt aus der David-Serie und der Bibeltext zeigt uns, was Ichsucht, Neid und Missgunst in einem Menschen bewirken. Also da steht in 1. Samuel 18 ab Vers 5. Und David zog zum Kampf aus. Und überall, wohin Saul ihn sandte, hatte er Gelingen, so dass Saul ihn über die Kriegsleute setzte. Und er gefiel dem ganzen Volk wohl, auch den Knechten Sauls. Es geschah aber, als sie heimkamen, als David von der Schlacht der Philister zurückkehrte, dass die Frauen aus allen Städten Israels mit Gesang und Reigen dem König Saul entgegengingen, mit Tamburinen, mit Jubel und mit Triangeln. Und die Frauen sangen im Reigen und riefen, Saul hat seine Tausende geschlagen, David aber seine Zehntausende. Da ergrimmte Saul sehr, und dieses Wort missfiel ihm, und er sprach, sie haben dem David Zehntausende gegeben, und mir Tausende, es fehlt ihm nur noch das Königreich. Und Saul blickte neidisch auf David von jenem Tag an und forthin. Und es geschah, dass am folgenden Tag der böse Geist von Gott über Saul kam, so dass er im Haus drinnen raste. David aber spielte mit seiner Hand auf den Saiten, wie er es täglich zu tun pflegte. Und Saul hatte einen Speer in der Hand, und Saul warf den Speer und dachte, ich will David an die Wand spießen. David aber wich ihm zweimal aus. Und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm. Von Saul aber war er gewichen. Darum entfernte ihn Saul aus seiner Umgebung und setzte ihn zum Obersten über tausend, und er ging vor dem Volk aus und ein, und David hatte auf allen seinen Wegen Gelingen, und der Herr war mit ihm. Als nun Saul sah, dass ihm alles gelang, scheute er sich vor ihm. Aber ganz Israel und Juda hatten David lieb, denn er zog aus und ein vor ihnen her. Und Saul sprach zu David, siehe, meine ältere Tochter Merab, die will ich dir zur Frau geben. Sei mir nur ein tapferer Held und führe die Kriege des Herrn. Denn Saul dachte, ich selbst will nicht Hand an ihn legen, sondern die Philister sollen Hand an ihn legen. David aber antwortete Saul, wer bin ich? Was ist meine Herkunft, das Geschlecht meines Vaters in Israel, dass ich Schwiegersohn des Königs werden soll? Als aber die Zeit kam, dass Merab, die Tochter Sauls, dem David gegeben werden sollte, da wurde sie Adriel, dem Mecholatiter, zur Frau gegeben. Aber Michal, die Tochter Sauls, hatte David lieb. Als man das Saul berichtete, war die Sache recht in seinen Augen. Und Saul sprach, ich will sie ihm geben, damit sie ihm zum Fallstrick wird und die Hand der Philister über ihn kommt. Und Saul sprach zu David, mit der zweiten sollst du heute mein Schwiegersohn werden. Und Saul gebot seinen Knechten, redet heimlich mit David und spricht, siehe, der König hat Gefallen an dir, und alle seine Knechte lieben dich, so sollst du nun Schwiegersohn des Königs werden. Und die Knechte Sauls redeten diese Worte vor den Ohren Davids. David aber sprach, ja, ist es etwa in euren Augen etwas Geringes, Schwiegersohn des Königs zu werden? Ich bin doch nur ein armer und geringer Mann. Und die Knechte Sauls sagten es ihm wieder und sprachen, solche Worte hat David geredet. Saul sprach, so sagt zu David, der König begehrt keine Heiratsgabe, sondern nur 100 Vorhäute von Philistern, um sich an den Feinden des Königs zu rächen. Aber Saul trachtete danach, David durch die Hand der Philister zu Fall zu bringen. Und seine Knechte sagten dem David diese Worte. Und es war recht in Davids Augen, Schwiegersohn des Königs zu werden. Und noch waren die Tage nicht vollendet, da machte sich David auf und zog mit seinen Männern hin und schlug 200 Mann unter den Philistern. Und David brachte ihre Vorhäute und man legte sie dem König vollzählig vor, damit er Schwiegersohn des Königs werde. Da gab ihm Saul seine Tochter Michal zur Frau. Und Saul sah und erkannte, dass der Herr mit David war. Und Michal, Sauls Tochter, hatte ihn lieb. Da fürchtete sich Saul noch mehr vor David. Und Saul wurde Davids Feind sein Leben lang. Und die Fürsten der Philister zogen in den Krieg. Und es geschah, so oft sie in den Krieg zogen, hatte David mehr Gelingen als alle Knechte Sauls, so daß sein Name hoch geachtet wurde. Saul aber redete zu seinem Sohn Jonathan und zu all seinen Knechten, dass sie David töten sollten. Aber Jonathan, Sauls Sohn, hatte großes Wohlgefallen an David, und darum berichtete Jonathan dies dem David und sprach, »Mein Vater Saul trachtet danach, dich zu töten. So nimm dich nun morgen in Acht und bleibe verborgen und verstecke dich. Ich aber will hinausgehen und neben meinem Vater auf dem Feld stehen, wo du bist. Und ich will mit meinem Vater deinetwegen reden, und was ich sehe, das will ich dir berichten.« Und Jonathan redete zu Davids Gunsten bei seinem Vater Saul und sprach zu ihm, »Der König versündige sich nicht an seinem Knecht David, denn er hat keine Sünde gegen dich getan, und seine Taten sind dir sehr nützlich. Denn er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt und den Philister erschlagen, und daher hat ganz Israel eine große Rettung bereitet. Das hast du gesehen und dich darüber gefreut. Warum willst du dich denn an unschuldigem Blut versündigen, indem du David ohne Ursache tötest?« Da hörte Saul auf die Stimme Jonathans, und Saul schwor, so wahr der Herr lebt, er soll nicht sterben. Da rief Jonathan den David, und Jonathan berichtete ihm alle diese Worte, und Jonathan brachte David zu Saul, und er war wieder vor ihm wie zuvor. Es brach aber wieder ein Krieg aus, und David zog aus und kämpfte gegen die Philister und brachte ihnen eine schwere Niederlage bei, so daß sie vor ihm flohen. Und der böse Geist vom Herrn kam über Saul, als er in seinem Haus saß und den Speer in der Hand hatte. David aber spielte mit der Hand auf den Saiten. Und Saul versuchte, David mit dem Speer an die Wand zu spießen. Er aber wich Saul aus, und er stieß den Speer in die Wand. Und David floh und entkam in jener Nacht. Da sandte Saul Boten zu Davids Haus, um ihn zu bewachen und am Morgen zu töten. Michal aber, seine Frau, berichtete es David und sprach, »Wenn du diese Nacht nicht deine Seele rettest, so wirst du morgen umgebracht.« Und Michal ließ David durchs Fenster hinunter, und er ging davon und floh und entkam. Und Michal nahm den Teraphim und legte ihn auf das Bett und legte ein Geflecht von Ziegenhaaren an sein Kopfende und deckte ihn mit Kleidern zu. Da sandte Saul Boten, um David zu holen. Sie aber sprach, er ist krank. Saul aber sandte die Boten nach David zu sehen und sprach, bringt ihn samt dem Bett zu mir herauf, damit ich ihn töte. Als nun die Boten kamen, siehe, da lag der Teraphim, das ist eine Hausgötze, im Bett und ein Geflecht von Ziegenhaaren an seinem Kopfende. Da sprach Saul zu Michal, warum hast du mich so betrogen und meinen Feind laufen lassen, dass er entkam? Michal sagte zu Saul, er sprach zu mir, lass mich gehen oder ich töte dich. David aber floh und entkam, und er ging zu Samuel nach Rama und teilte ihm alles mit, was Saul ihm angetan hatte. Und er ging hin mit Samuel, und sie blieben in Najot. Es wurde aber dem Saul berichtet, siehe, David ist in Najot bei Rama. Da sandte Saul Boten, um David zu holen. Als sie nun die Versammlung der Propheten weissagen sahen und Samuel an ihrer Spitze stand, da kam auf die Boten Sauls der Geist Gottes, so daß sie auch weissagten. Als dies Saul berichtet wurde, sandte er andere Boten, die weissagten auch. Da sandte er noch ein drittes Mal Boten, und auch sie weissagten. Da ging er auch selbst nach Rama, und als er zu dem großen Brunnen kam, der in Sechu ist, fragte er und sprach, wo sind Samuel und David? Da wurde ihm gesagt, siehe, in Najot bei Rama. Und er ging dorthin, nach Najot bei Rama, und der Geist Gottes kam auch auf ihn. Und er ging weissagend weiter, bis er nach Najot bei Rama kam. Und er zog auch seine Obergewänder aus. Und er weissagte sogar von Samuel und lag ohne Obergewand da jenen Tag, den ganzen Tag und die ganze Nacht. Daher spricht man, ist Saul auch unter den Propheten? David aber floh von Najot bei Rama und kam und redete mit Jonathan. Was habe ich getan? Was ist meine Schuld? Und was habe ich vor deinem Vater gesündigt, dass er mir nach dem Leben trachtet? Soweit der Text. Jetzt, warum? Wozu steht diese Geschichte im Wort Gottes? Ein trauriges Kapitel, nicht wahr? Neid und Missgunst lassen diesen Menschen nicht ruhen, trotz allem Auf und Ab, trotz allem Zureden. Ja, es kommt so weit, dass Saul, der ja vor Jahren noch gar nicht König war in Israel, dass der sogar seinen eigenen Sohn mit dem Speer an die Wand spießen und ihn töten wollte wegen David. Und das Ganze, das ist deutlich zu sehen, ist ein Prozess. Das ist eine Spirale für beide Personen. Sowohl an David wie an Saul wird Gottes Wort wirksam, wo es heißt, wer da hat, dem wird gegeben werden und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er meint zu haben. Das ist für uns umso bedeutsamer, da wir ja auch Königliches erhalten haben, hier zu Lebzeiten. So wie Saul, nur auf eine andere Weise. Wir sind aber nicht vom Volk erbeten, sondern von Gott gewünscht. Und das macht die Sache nur umso ernster. Es steht in 1. Petrus 2,9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Wir, die wir in Christus sind, wir sind von ihm aus der Finsternis berufen worden zu Gottes wunderbaren Licht, als ein königliches Priestertum, als für Gott abgesondertes Eigentum. Gott zeigt uns in seinem Wort, dass Christen aber nicht gefeit sind vor solchen Dingen im Herzen, denn das steht im 2. Korinther 12, denn ich fürchte, wenn ich komme, könnte ich euch nicht so finden, wie ich wünsche. Und ihr könntet auch mich so nicht finden, wie ihr nicht wünscht. Es könnte Streit unter euch sein, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Verleumdung, Verbreitung von Gerüchten, Aufgeblasenheit, Unruhen. Dinge, die der Herr Jesus uns schon anfangs gesagt hat, dass sie den Menschen unrein machen, weil sie in uns drinnen sind und von daher ausgehen. Und da gehören nicht nur offensichtliche Sünden dazu, wie Mord und Habgier und Bosheit und Arglist, die wir besonders jetzt gerade an Saul gesehen haben, böse Gedanken, Missgunst, Hochmut und Unvernunft. Der Herr sagt das alles in Markus 7,21 und folgenden. Und wir singen in einem schönen Lied, es ist eine Ruhe vorhanden für das arme, müde Herz. Aber ist es denn auch wirklich so geworden bei uns? Haben wir diese Ruhe gefunden in Christus, die uns erquickt, wenn wir mühselig und beladen zu ihm gekommen sind? Und haben wir dann nicht wieder viel, so viel Ballast auf uns genommen, wenn es wieder mal wieder in uns gekocht hat, wenn Neid und Missgunst und Eifersucht ihre hässlichen Häupter erhoben haben? Wir leben ja alle in Familien, in Gesellschaften, in christlichen Gemeinden. Und wir würden lügen, wenn wir nicht oft von Neid untereinander, von Missgunst und mancherlei Ablehnung berichten müssten in unserer Gemeinschaft. Und Gott, er lässt das offenbar werden, wie man sieht. Und wenn wir uns schon längst zurückgezogen haben, vielleicht auch nur innerlich, dann beweisen wir damit doch wieder unsere Abneigung und das Verachten der anderen. Wie soll denn das im Himmel werden? Gar nicht. Denn alle jene, die solche Dinge im Herzen haben, wie Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord und dergleichen, die werden das Reich Gottes nicht erben. Wer das königliche Priestertum auf Erden nicht ausüben will und lieber solche Dinge im Herzen weiterpflegt, der verwirkt sein Erbe in Christus im Himmel. Denn dazu sagt Gottes Wort in Galater 5,20, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Und das wird uns gleich zweimal vorausgesagt an dieser Stelle. Wer für sich unseren heutigen Text schon mehrmals gelesen hat und ihn vielleicht akustisch sogar des Öfteren gehört hat, dem fällt sicher auf, mit welcher Akribie Gottes Wort hier die Entwicklung der bösen Gedanken, des Neides, des Hasses und der Missgunst in einem Menschen aufzeigt. Saul ist ja nicht der einzige Mensch in der Bibel, der in solch furchtbarer Weise auffällt, aber Saul ist König geworden im Volk Gottes. Er, der Mann aus demselben Stamm, aus dem Gott später auch den Saulus berufen hat, den wir als Paulus kennen. Der eine war einen Kopf größer als alles Volk, der andere war einen Kopf besser gelehrt als das Volk. Zwei Männer, zwei Leben. In beiden bewahrheitet sich das Wort gleich wie damals der gemäß dem Fleisch geborene, den gemäß dem Geist geborenen verfolgte, so auch jetzt. Der große König Saul verfolgte den zum König gesalbten David, um ihn zu töten, und der Pharisäer Saulus verfolgte die an Christus Gläubigen. Als Saulus zu Paulus wurde, zum Kleinen, als Christus sein Leben übernommen hatte, da hörte das Neiden, das Hassen und das Morden in ihm auf. So aber nicht generell im Christentum, wenn sich das Morden in der Tat auch auf die Großkirchen beschränkt hat. Die innere Abkapselung voneinander mit Sonderlehren ist geblieben, die innere Trennung, der persönliche und kommunale Separatismus, alles das ist geblieben. Dem Satan wird hier immer noch und immer wieder Raum gegeben. Versprechen tun sie von Liebe, aber sie haben Schwerter auf den Zähnen. Ganze Gemeinschaften fühlen sich wohl so, während sie sich gegenseitig wärmen wie die Igel. Die Kirchengeschichte, die Geschichte der Brüdergemeinden, die Geschichte mancher Reformatoren und vieler Gemeindebeherrscher und auch die Geschichte einzelner Gläubiger spricht hier leider eine ganz deutliche Sprache, denn Neid und Missgunst sind bei jedem Einzelnen so lange nicht auszurotten, solange Christus nicht uneingeschränkt im Herzen des Einzelnen herrscht und alles ihm übergeben ist. Die Liebe des Christus erfreut sich ja der Wahrheit und er alleine ist imstande, so dem Einzelnen den Frieden und die Ruhe mit anderen zu bringen. Außerhalb Christi führt aber kein Weg zu dauerhaften Frieden und zu gegenseitiger Liebe und Achtung. Ein Christentum ohne wahre Bruderliebe in Christus ist nichts als Heuchelei und führt in ein tragikomisches Auf und Ab, wie wir es an König Saul sehen. Und vor allem, es findet kein gutes Ende. Gottes Wort ist uns als Spiegel gegeben, damit wir erkennen, so sind wir von Gott erkannt. Wenn wir dabei aber nicht Täter, sondern nur Hörer des Wortes bleiben, wenn wir uns darin zwar betrachten, dann aber davonlaufen und bald vergessen, wie wir gestaltet sind vor ihm, dann erfahren wir, was es heißt, wer da hat, dem wird gegeben. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das noch genommen, was er meint zu haben. Wer dagegen kein vergesslicher Hörer bleibt, sondern ein wirklicher Täter des Wortes Gottes ist, das bedeutet, dass er nach der Frohbotschaft Gottes vorgeht, die da heißt Christus in uns, der wird glückselig sein in diesem seinen Tun. So wie Paulus von Tarsus, bei ihm hieß es, nun aber Christus mein Leben. Und für ihn hat gegolten, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und damit herrscht ein ganz anderer Maßstab im Menschen. In Galater 6, 8 bis 10 steht, denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Und das ist die richtige Sicht, die allerdings nicht von uns aus heraus möglich ist, nämlich etwas Gutes tun, ohne gleichzeitige Selbstliebe, ohne ichsüchtige Hintergedanken. Bei allem, was wir von uns selbst aus tun, hat der Teufel ein Gebiet, wo er uns angreifen kann. Tut das Gute aber der Geist der Liebe Christi durch uns, dann ist dem Widersacher und auch unserem eigensüchtigen Fleisch der Boden entzogen, weil an einem mit Christus Gestorbenen kein Raum mehr gewonnen werden kann und Christus allein die Ehre bleibt. So ist es ja auch beim Angefeindet werden. Und so gilt dann auch das schöne Wort über die Bruderliebe, aber braucht man euch nicht zu schreiben, denn ihr alle seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, zum 1. Thessalonicher 4. Doch nun wieder zurück zu unserem Text für ein paar grundsätzliche Gedanken. Ist uns bewusst geworden, wem die Frauen entgegengingen? Als David aus der Schlacht der Philister so siegreich zurückgekehrt ist, da steht, es geschah aber, dass die Frauen aus allen Städten Israels mit Gesang und Reigen dem König Saul entgegengingen, mit Tamburinen, mit Jubel und mit Triangeln. Aus allen Städten Israels gingen die Frauen dem Saul entgegen. Hier, bei solcher Gelegenheit, da beginnt die Wirkung an einem Herzen, das seine eigene Ehre sucht, das aber bisher nicht besonders aufgefallen ist, weder in der Familie noch in der Gemeinschaft, nicht einmal vor sich selbst, in der so verderblichen Weise, die es ja an sich hat. Paulus, der die Gemeinde Jesu einst verfolgt hat, bezeichnete sich deshalb selber als eine unzeitige Geburt, als den größten aller Sünder, der nicht verdient hat, ein Bote Christi zu sein, wegen der unguten und bösen Art seines eigenen Herzens. Aber er schreibt, mir ist Erbarmung widerfahren. Und bedenken wir, die Frauen gingen nicht dem David entgegen, sie sind dem Saul entgegengegangen, und zwar Frauen aus allen Städten Israels. Und die Frauen sangen im Reigen und riefen, Saul hat seine Tausende geschlagen, David aber seine Zehntausende. Das ist eine Provokation, nicht wahr? Für Saul ist es eine gezielte Provokation, extra auf ihn abgestimmt. Wer diese Handschrift an sich selber schon erfahren hat, weiß, woher sie kommt, nicht wahr? Gott lässt uns etwas sagen und viele toben dann innerlich. Dabei ist das das heilsamste Tun Gottes an unseren Herzen, wenn er uns auf diese Art etwas sagen lässt, vor allen anderen. Es herrscht dabei ein geistliches Naturgesetz. Wir werden der Zunge der anderen so lange nicht entkommen, solange wir nicht unserer Selbstliebe und unserer Einbildung entkommen sind. Saul hätte sich ja mitfreuen können für David. Er hätte dem David den Ruhm gönnen können. Hätte. Er konnte es aber nicht. Saul hätte den Gesang auch absichtlich überhören können. Saul hätte sich auf Davids Seite stellen können. Hätte. 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 Er konnte das alles nicht. Saul hat es getroffen wie ein Hammerschlag. Er hat eine lebenslange Verwundung davongetragen. Schlimmer noch, länger noch, über das irdische Leben hinaus. Denn hier beginnt sein unaufhaltsamer Marsch ins ewige Verderben. Den Grundstein dazu hat seine Verwerfung gelegt, als er nicht warten konnte damals. Er musste ja die Regie haben, wie so viele Christen heute, die damit zeigen, dass sie nicht auf Gott warten können, dass Gott für sie entweder nicht existiert oder dass er ein hilfloser Gott ist, so wie Elia mal über Baal gespottet hat, vielleicht schläft er. Damals schon hatte Gott dem Saul gezeigt, was in seinem Herzen ist. Ja, wäre Saul ein Mann gewesen wie David, der wäre schnellstens auf die Knie gegangen, er hätte um Gnade gebettelt, er hätte hinausgeschrien, was auch uns so oft plagt, soweit wir in Christus rechtschaffen sind vor Gott. Wenn und weil wir im Spiegel des Wortes Gottes erkennen, welch gräulicher Wolf in uns steckt. Dazu Psalm 38, Herr, sagt David, du strafe mich nicht in deinem Zorn, züchtige mich nicht in deinem Grimm, denn deine Pfeile haben mich getroffen und deine Hand liegt schwer auf mir. Es ist nichts Unversehrtes an meinem Fleisch vor deinem Zorn, nichts Heiles an meinen Gebeinen wegen meiner Sünde, denn meine Verschuldungen, die gehen über mein Haupt. Wie eine schwere Last sind sie, zu schwer für mich. Meine Wunden stinken und eitern um meiner Torheit willen. Ich bin tief gebeugt und niedergedrückt. Ich gehe trauernd einher den ganzen Tag, denn meine Lenden sind voll Brand. Und es ist nichts Unversehrtes an meinem Fleisch. Ich bin ganz kraftlos und zermalmt. Ich schreie vor Unruhe meines Herzens. O Herr, all mein Verlangen ist vor dir offenbar und mein Seufzen ist dir nicht verborgen. Das ist Davids Herzensantwort auf Gottes Wort zu seinem Innenleben. Das ist die Lebenseinstellung, die in Christus zur Gesundung führt. Zu einer Gesundung, die wir selber nicht bewirken können. Das war David klar. Auch David hat ja gesündigt. David hatte Blut an den Händen. David war missgünstig auf einen seiner treuesten Helden. Er begehrte dessen Frau und führte seine Mordgedanken auch aus. Als ihm Gott auf den Kopf dann aber zusagt, wie es ausschaut in seinem Herzen, da liegt David auf der Erde vor Gott, auf seinem Angesicht, Tag und Nacht. Da ist nichts Hohes mehr an ihm. Da kommt es heraus aus seinem Herzen. Und hoffentlich, hoffentlich haben auch wir diese Art an uns. Wir, die wir genauso wenig vor Gott bestehen können wie er, der im Psalm 51 schreibt, O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Und siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten, so lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Entsündige mich mit Isop, so werde ich rein. Wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Ja, Gott verlangt nach Wahrheit im Innersten und er redet mit uns Menschen, damit wir dessen inne werden. Deshalb gingen die Frauen dem entgegen, den es treffen sollte. Aber Saul reagiert nicht, wie Gott will. Er rast in seinem Haus, lesen wir. Und Saul blickt neidisch auf David, lesen wir. Saul, er grimmt sehr. Auf der anderen Seite lesen wir etwas ganz Typisches über solch einen Menschen, der unbußfertig ist. Und es bleibt, Saul fürchtet sich vor David. Und etwas später noch einmal, da fürchtete sich Saul noch mehr vor David. Im ersten Johannesbrief steht im Kapitel 4, Furcht ist aber nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Hat uns dieses Wort nicht schon oft viel zu sagen gehabt? Saul, so lesen wir, er wurde Davids Feind, sein Leben lang. David aber schrieb einen seiner berühmtesten Psalmen, als er endlich errettet war aus der Hand Sauls. Die kompletten 51 Verse dieses Psalms werden wir im Rahmen dieses Themas nicht alle zitieren, aber einige davon sollen uns dieses Herz zeigen. Das Herz Davids, das auf Gott vertraut, die ganze Zeit und einfältig bleibt und nicht zurückschlägt, sondern im Gegenteil dem Hause Sauls die ganze Zeit nur Gutes erwiesen hat. Als da steht für den Vorsänger im Psalm 18, von dem Knecht des Herrn von David, der dem Herrn die Worte dieses Liedes sang an dem Tag, als der Herr ihn aus der Hand aller seiner Feinde errettet hatte, auch aus der Hand Sauls. Er sprach, ich will dich von Herzen lieben, o Herr, meine Stärke. Der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Mein Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine sichere Festung. Den Herrn, den Hochgelobten, rief ich an und ich wurde von meinen Feinden errettet. Die Fesseln des Todes umfingen mich, die Ströme Belials schreckten mich, die Fesseln des Totenreichs umschlangen mich, es erheilten mich die Fallstricke des Todes. In meiner Bedrängnis rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott, und er hörte meine Stimme in seinem Tempel. Mein Schreien vor ihm drang zu seinen Ohren. Da bebte und erzitterte die Erde, die Grundfesten der Berge wurden erschüttert und bebten, weil er zornig war. Er streckte seine Hand aus von der Höhe und ergriff mich. Er zog mich aus großen Wassern, er rettete mich von meinem mächtigen Feind und von meinen Hassern, die mir zu stark waren. Sie hatten mich überfallen zur Zeit meines Unglücks, aber der Herr wurde mir zur Stütze. Er führte mich heraus in die Weite, er befreite mich, denn er hatte Wohlgefallen an mir. Der Herr hat mir vergolten nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinheit meiner Hände hat er mich belohnt, denn ich habe die Wege des Herrn bewahrt und bin nicht abgefallen von meinem Gott, sondern alle seine Verordnungen hatte ich vor Augen und stieß seine Satzungen nicht von mir, und ich hielt es ganz mit ihm und hütete mich vor meiner Sünde. Der Herr lebt, gepriesen sei mein Fels, der Gott meines Heils sei hoch erhoben, der Gott, der mir Rache verlieh und die Völker unter mich zwang, der mich meinen Feinden entkommen ließ. Ja, du hast mich erhöht über meine Widersacher und hast mich errettet von dem Mann, der Gewalt tat. Darum will ich dich, o Herr, preisen unter den Heiden und deinem Namen Lob singen. Dich, der seinem König große Siege verliehen hat und der Gnade erweist seinem gesalbten David und seinem Samen bis in Ewigkeit. Es ist natürlich ein Psalm auf den Herrn Jesus gemünzt, aber es betrifft jetzt auch dieses aus der Hand Sauls errettet sein von David. Saul aber schreckte nicht einmal davor zurück, seine eigenen Kinder als Mittel für den bösen Zweck zu verwenden, seinen Sohn und zwei Töchter, damit sie David zum Fallstrick würden, ja zum Tod gereichen sollten, die eigenen Kinder als Mordgehilfen. Was zeichnet Gott uns da für ein Bild in den Spiegel seines Wortes? Haben wir nie unsere Kinder angeleitet zur Unwahrheit, zum Betrügen, zum Bösen, zum Laster durch unser Beispiel? Weisen wir das nur nicht vorschnell ab? Lassen wir Gott zu unserem Herzen reden, denn nur wenn wir von uns aus solches nicht erkennen, das sagt gar nichts aus. Der Sünder erkennt ja seine wahre, seine tiefe Sündhaftigkeit erst im Reich Gottes, erst hinter der engen Pforte, nach der Umkehr und der Rettung. Vorher erwähnt er sich als guten Menschen. In Christus ist das vorbei. Darum lass Gott zu dir reden, auch durch andere. Ein unheimlicher Wankelmut beherrscht solch einen Menschen wie dessen Mann Saul außerdem. Einmal schwört er, David soll nicht sterben. Ja, er schwört es beim Herrn. Vier Verse weiter schleudert er zweimal den Speer gegen ihn und versucht ihn an die Wand zu spießen. Was sollen wir dazu sagen, zu diesem Bild, das Gott von unserem fleischlichen Herzen, vom natürlichen Menschen für uns aufschreiben hat lassen? Er sagt es uns von sich aus. In Philipper 2,12. Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Ja, mindestens zwei Dinge müssen uns Sorgen bereiten, wenn wir heute in diesen Spiegel schauen, den Gott unserer Seele vorhält. Erstens, das sind die Gedanken unseres Herzens, wenn wir im Fleisch wandeln und nicht im Geist Christi. Und das ist ja gar nicht so selten. Gedanken, die immerzu alles beurteilen, was um uns her geschieht, was auf uns zukommt. Gedanken, die alles auf uns selber beziehen, beleidigt, empfindlich. Aber das ist nicht im Sinne Gottes. Wir wären in Christus frei davon. Und doch hängen wir diesen Gedanken dann nach, stundenlang, Tag für Tag. Und daher kommen dann die Gerüchte, die unser Herz einnehmen, die ungöttlichen Gedanken, Missgunst und heimlicher Neid, das sich unverstanden fühlen, das ungöttliche Wesen, das Christi Errettung verleugnet, das Wort, das in uns herumfrisst, dann wie der Krebs. Schlimmer noch, weil es sich ja auf die Ewigkeit auswirkt. Entschlage dich dessen, fliehe, fliehe gleich, sagt uns das Wort Gottes im 2. Timotheus im Kapitel 2, im Vers 16. Und die Folge, die wird zweitens die sein, dass wir eingeschlossen bleiben in dieser unserer unguten Art, dass uns unsere Ich-Sucht erhalten bleibt, mit all ihren negativen Erscheinungen, der Geist der Kritik, der Neid, der Hader und dass Missgunst in uns nicht aufhört. Und dass wir weiterhin alles auf uns selbst beziehen müssen, was wir hören und meinen, weil wir uns nicht für mitgestorben halten mit Christus und nicht ernsthaft beten für alle jene, mit denen wir so zu tun haben. Betonen wir es deshalb noch einmal, wir werden so lange der Zunge der anderen nicht entkommen, solange wir nicht unserer Selbstliebe und unserer Einbildung entkommen sind. Und denke daran, dass wenn dir, ja gerade dir etwas gesagt wird, so wie die Frauen ganz gezielt auf Saul zugegangen sind, dann denke daran, Gott wird auch weiterhin Welle um Welle gegen dich herbeirufen, Zunge um Zunge. Er wird dich damit aufregen und er wird dich aufrufen und zwar zum Heil werden, zum Heil geworden sein in seinem Sohn Jesus Christus. Birg dich bei ihm jetzt gleich und bete, dass allen anderen der Segen eher zuteil wird als dir und dass Gott sie dir alle vorziehen möge. Und suche du stets freiwillig den untersten Platz auf, der dir möglich ist. So wie es im 1. Korinther 11 steht, wenn wir uns selbst richteten, dann würden wir nicht gerichtet werden. Die rechte Gemeinschaft der Glieder Christi untereinander, die wird ja nur durch den innewohnenden Heiligen Geist bewirkt. Wo aber gegenseitiges Beißen herrscht und Missgunst und Neid und eifersüchtige, ichsüchtige Gedanken sowie Hochmut und Hervortun, da herrscht nicht der Heilige Geist. Und immer wieder müssen wir in den Spiegel des Wortes Gottes hineinschauen, denn dort deckt Gott unser Wesen auf mit seinem Wort und zeigt uns das und wie wir in Christus heil geworden sind. Unsere Gemeinschaft der Gläubigen, die soll ja nichts anderes sein und nicht anders gestaltet sein als die zwischen Gott Vater und seinem Sohn. Jeder Unterschied ist da für uns ein Grund zur Demütigung. Er darf aber nicht Anlass sein zu Eifer und zur Spaltung. Die Liebe, die Gott gibt, die ist demütig und sie ist sanftmütig. Die erträgt alle Undankbarkeit. Sie erträgt Gleichgültigkeit, sie erträgt Verachtung. Sie selber verhält sich aber weise und umsichtig. Für Unrecht hat sie der Wahrheit wegen ein sehr feines Gespür, aber sie vergibt schnell und bedeckt damit eine Menge von Sünden. Und sie verträgt sie, die Eingebildeten, die Törichten, aber ihre Torheiten, die meidet sie. Gott würde uns ja gern alle eines Sinnes werden lassen, wenn wir uns nur vor ihm niederwerfen würden und sein Wort ernst nehmen würden, wo zum Beispiel steht in Epheser 4, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Die Liebe Christi, die benimmt sich ja auch in uns nicht unanständig. Langmütig ist sie und gütig. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und sie erduldet alles. Wenn sie da ist, weil Christus beständig die Mitte unserer brüderlichen Gemeinschaft ist, in unserer Ehe, in unserer Freundschaft, dann hält sie die Freundschaft, die Gemeinschaft, die Ehe. Denn dann ist und bleibt sie in uns die zarte, gegenseitige Liebe, die dem anderen nichts Böses tut, sondern ihm gerne dient und unablässig, ohne Falsch, im Herzen für ihn betet. Uns fehlt nichts. Nein, uns fehlt gar nichts. In Christus sind wir gesegnet mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen. Der geht dort nicht verloren, der Segen. Und dieser Segen bedeutet, in Christus muss ich nicht zürnen, nachtragen, sündigen, neidisch sein, missgünstig sein. Ich bin frei davon, in ihm. Es ist ein herrlicher Reichtum, ein königliches Priestertum, nicht wahr? Gott ist Liebe, steht in 1. Johannes 4,16, und seine Kinder gefallen ihm, soweit sie ihm gleichen. Nun, wollen wir im Dunkel bleiben, wo wir doch zum Licht Christi berufen sind? Dann schließen wir die Predigt deshalb mit einem herrlichen Wort Gottes, das den hellen Schein des Evangeliums über ein so dunkles Kapitel im Leben vieler Gläubiger aufgehen lässt. Es steht in 1. Korinther 1,3 bis 9, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Jesus Christus gegeben ist, dass ihr in allem reich gemacht worden seid in ihm. In allem Wort und in aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festmachen wird bis ans Ende, so dass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.